Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Physikalische Chemie 1a. Schön, dass Sie so früh geschafft haben. Vielen Dank. Ich würde üblicherweise mit einer kurzen Wiederholung von letzter Woche beginnen. Da habe ich nicht allzu viel Inhaltliches erzählt, sondern vor allem Organisatorisches mit Ihnen besprochen. Wir können noch mal kurz durchgehen. Sie haben Übungsblätter inzwischen bekommen und dort war eine Aufgabe drauf, da sollten Sie, glaube ich, irgendwie Wellentypen in Frag uns aufschreiben. Das war natürlich nicht die Idee, dass Sie uns da Ihre Surfbilder posten oder Donauwellen erwähnen, sondern es ging vor allem darum, dass Sie erkennen, dass Sie dort einen anonymen Kanal haben, mit dem Sie sich an unser PC1-Team wenden können, wenn irgendwas unklar ist, also wenn Sie irgendwie den Eindruck haben, Sie haben was nicht verstanden, bräuchten noch mal irgendwie einen Tipp, der Ihnen auf die Sprünge hilft, können Sie sich gerne über Frag uns an uns wenden. Sie können natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben. Die E-Mail hat immer die gewisse Hürde, dass Sie dann gleich namentlich bekannt sind und aus ja, vielleicht nicht rationalen Gründen das nicht möchten. Deswegen haben Sie Frag uns. Ich gehe davon aus, dass Sie sich über Elias in die Übungsgruppen für die Übungsgruppen angemeldet haben. Ich sehe einiges nicken, das ist prima. Falls Sie das noch nicht getan haben, tun Sie das bitte, denn die Übungsgruppen starten ja diesen Freitag und Sie hätten bis morgen 12 Uhr noch Gelegenheit, wenn Sie das möchten, Ihre Lösungen für die Übungsblätter, für das Übungsblatt abzugeben, gerne als eine PDF-Datei, wahrscheinlich abfotografierte handschriftliche Lösungsvorschläge. Ansonsten habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde verbracht letzte Woche damit, um Sie zu motivieren oder davon zu überzeugen oder dazu überreden, Semester begleiten zu lernen. Das brauche ich auch nicht wiederholen. Deswegen meine Frage an Sie. Haben Sie denn Fragen zum Organisatorischen oder Administrativen? Okay, die Frage oder Anmerkung war, dass Frag uns nicht funktioniert. Genau, also Sie brauchen einen spezifischen Link. Wenn Sie einfach auf die Frag-uns-Seite gehen, dann landen Sie irgendwo eben zentral. Und den spezifischen Link haben Sie über das Übungsblatt 1 bekommen. Okay, ich gehe davon aus, dass unsere Instructional Designerin sich diese Aufzeichnung von dieser Vorlesung anguckt und sie ist genau die Richtige, um sich damit auseinanderzusetzen. Der Tipp, der gerade eben noch aufkam, war, mehrfach den gleichen Link zu wählen, dann wird es irgendwann funktionieren. Wenn Sie es nicht hinbekommen, und würden Sie mir noch mal eine E-Mail schicken, mir oder Frau Brokamp? Ich würde Sie nur an Frau Brokamp weiterleiten, aber dann könnte sie direkt helfen. Die Übungsgruppen beginnen am Freitag um 11.45 Uhr, das ist der Beginn des dritten Blocks, bis 13.15 Uhr, genau. Und wir haben bei dieser Größe hier zwei Gruppen eingerichtet, um die Gruppe zu halbieren. Und dafür müssten Sie sich bitte per Ilias anmelden, dass Sie sozusagen sich festlegen, in welche Gruppe Sie gehen möchten. Gut, dann wäre mein Vorschlag, dass ich mit Inhalt anfange. Wenn Sie aber doch nochmal irgendwie auf was Organisatorisches zurückkommen wollen, fühlen Sie sich herzlich eingeladen. Ansonsten würde ich jetzt beginnen mit meinem ersten Abschnitt, Einführung in die Quantenmechanik. Und dort das Kapitel 1, klassische Wellen. Also für all diejenigen, die noch nicht geschafft haben, einen Frag-uns-Zugang hinzubekommen, nochmal kurz das Resümee aus der Frag-uns-Umfrage. Was fallen Ihnen denn für klassische Wellen ein? Da wurden insbesondere genannt Wasserwellen und Schallwellen. Aber es gibt natürlich noch weitere, also alle Arten von mechanischen Schwingungen könnten da dabei sein. Elektromagnetische Wellen sind auch, glaube ich, auch genannt worden. Also Sie finden Wellen in vielen Bereichen der Natur, der Naturwissenschaften. Und ich hatte versucht, beim letzten Mal schon zu erläutern, warum beschäftigen wir uns bei einer Einführung in die Quantenmechanik, die ja gerade eine nicht klassische Beschreibung der Natur ist, warum beschäftigen wir uns da nochmal mit klassischen Wellen. Es gibt zwei Gründe. Sie werden gleich in Kapitel 2 den Welle-Teilchen-Dualismus kennenlernen, mit dem man eben oder bei dem man experimentell zeigen kann, dass sich kleine Teilchen, also zum Beispiel Elektronen oder Atomkerne, tatsächlich wie klassische Wellen verhalten. Oder sagen wir besser, auch wie klassische Wellen verhalten. Und deswegen dachte ich, wäre es gut, Sie nochmal daran zu erinnern, wie klassische Wellen funktionieren. Und der zweite Grund ist, dass wir, wenn wir irgendwas über Moleküle lernen wollen, spektroskopische Methoden anwenden. Das heißt, schauen, wie Moleküle Licht verschiedenster oder elektromagnetische Strahlung verschiedenster Wellenlänge absorbieren oder emittieren. Und damit Sie das beschreiben können, diese Wechselwirkung zwischen Materie und elektromagnetischer Strahlung, können Sie elektromagnetische Wellen eben auch als Wellen beschreiben. Und für sowohl also für das Teilchenverhalten oder das wellenartige Verhalten von Teilchen, wie auch für die Beschreibung von elektromagnetischer Strahlung, ist es wichtig, sich nochmal die klassischen Wellen in Erinnerung zu rufen. Und da würde einem zunächst vielleicht auch nochmal dieses Bildchen hier weiterhelfen. Das ist dieses hier. Das irgend so ein Bildchen müssten Sie beim Stefan Mecking mal gesehen haben. Das ist eine Beschreibung, oder sagen wir, hier sind es einfach erstmal ganz korrekt ausgedrückt Linearkombinationen von Kugelflächenfunktionen. Und Sie erinnern sich, dass das irgendwas mit Aufenthaltswahrscheinlichkeiten von Elektronen zu tun hatte. Und was Sie im Laufe dieser Veranstaltung hier mitnehmen könnten, ist, dass das eine Beschreibung von stehenden Wellen ist, die nach denen sich die Elektronen verhalten. Das war aber, Sie brauchen dazu jetzt überhaupt nichts zu verstehen. Sie sollten nur die Verbindung herstellen, dass, wenn ich Ihnen jetzt was über klassische Wellen erzähle, es nachher irgendwas mit Atom- und Molekülaufbau zu tun hat. Sie sehen hier drei Darstellungen von Wellen im dreidimensionalen Raum. Und da sehen Sie ganz oben sogenannte ebene Wellen, bei denen sich also die Wellenfronten flächenartig im Raum ausbreiten. Dann sehen Sie in der zweiten Zeile unter B kugelförmige Wellen, sphärische Wellen. Also Sie können sich vorstellen, Sie haben eine punktförmige, zum Beispiel Schallquelle im Raum und in alle Richtungen breiten sich die Schallwellen gleichmäßig aus. Und Sie können sich auch vorstellen, wenn Sie unendlich weit weggehen von dieser punktförmigen Quelle, dann können Sie die sphärischen Wellen nicht mehr von ebenen Wellen unterscheiden. Und die dritte Abbildung, C, sind zylindrische Wellen, bei denen Sie eben eine stabförmige Erregung haben, sodass Sie die Ausbreitung in alle radialen Richtungen beobachten können. Wir werden hier zunächst uns eindimensionale Wellen angucken und dazu würde ich ein bisschen was an die Tafel schreiben. Eine klassische Welle ist oft beschrieben als eine Funktion Psi, die von Ort und Zeit abhängt. Und im Eindimensionalen wäre das eben von x und von t. Und ein Beispiel, was Sie wahrscheinlich auch aus der Schule kennen, ist, dass Sie eine Amplitude a mit einer Sinusfunktion multiplizieren. A mal Sinus, und das Argument des Sinus ist sowas wie 2 Pi x durch Lambda minus 2 Pi t durch Groß T. Und dabei ist Lambda die Wellenlänge und T die Periodendauer. Wenn ich mich jetzt mal mit einer unbeholfenen Skizze versuche, bei der wir auf der X-Achse die Welle auftragen, dann sieht die zum Beispiel für den Zeitpunkt t gleich 0 so aus. Und Sie können dann eben zu einem späteren Zeitpunkt t1 größer 0 zum Beispiel eine derartig aussehende Welle haben, die einfach in der Zeit verschoben ist. Sie sehen auch, dass wir hier Psi auftragen, hier ist die Null. Bei diesem Ausdruck hier ist Psi zum Zeitpunkt Null an der Stelle Null, Null. Es gibt weitere Nullstellen. Und diese Nullstellen bekommen Sie immer dann, wenn das Argument des Sinus, also 2pi x durch Lambda minus t durch t, ein ganzzahliges Vielfaches von Pi ist. Und daraus folgen die Nullstellen mit x0 gleich Lambda n halbe plus t durch t. Und daran sehen Sie auch schon, wenn t die Zeit größer wird, verschieben sich die Nullstellen zu größeren Werten. Oder mit anderen Worten, das, was ich hier schon vorweggenommen habe, sehen Sie auch nochmal den Nullstellen. Eine Welle, die so beschrieben ist, breitet sich tatsächlich in positive x-Richtung aus. Also mit zunehmender Zeit verschiebt sich die gesamte Welle, auch ihre Nullstellen, in positive x-Richtung. Was sich in dieser Veranstaltung herausstellen wird, ist, dass wir anstatt diese Brüche x durch Lambda, t durch t, anstatt die aufzuschreiben, schreiben wir die Welle oft bequemer. Und bequemer heißt in dieser Veranstaltung oft abstrakter. Nämlich, dass wir Psi von x und t formulieren als a mal Sinus. Und das Argument des Sinus ändert sich jetzt in kx minus Omega t. Wobei k der Wellenvektor ist. Also Wellenvektor k. Und dieser Wellenvektor k ist gegeben als 2pi durch Lambda. Und die Winkelgeschwindigkeit Omega. Und Omega ist 2pi nü, wobei nü die Frequenz ist. Oder auch nü ist 1 durch t. An dieser Stelle ist noch nicht so ganz einsichtig, dass der Wellenvektor k ein Vektor ist. Es scheint jetzt hier erstmal eine Zahl zu sein, die umso größer ist, je kürzer die Wellenlänge ist. Wenn Sie tatsächlich nachher dann Wellen im dreidimensionalen Raum oder, auch da möchte ich Sie schon mal vorwarnen, wir werden uns in der Quantenmechanik in sehr viel höherdimensionalen Räumen bewegen, dann bekommt k eben auch noch eine Richtung. Also der Wellenvektor k gibt Ihnen im Allgemeinen ein Maß dafür, wie die Wellenlänge ist, nämlich je größer k, desto kleiner die Wellenlänge und die Richtung, in die sich die Welle ausbreitet, was im Eindimensionalen jetzt halt hier nicht so zum Tragen kommt. Gut. Dann möchte ich gerne auf ein wichtiges Phänomen von Wellen kommen, nämlich die Interferenz. Also die Überlagerung von zwei oder vielleicht sogar auch mehreren Wellen. Und dazu müssten Sie wissen, dass sich ideale klassische Wellen störungsfrei überlagern. Also Sie können jetzt das Experiment machen, dass Sie in der Badewanne liegen, beispielsweise mit Ihrer rechten Hand ein bisschen plätschern und Wellen erzeugen, gleichzeitig auch mit ihrer linken Hand ein bisschen plätschern. Und dann sehen Sie eben, dass die Wellen, die von ihrer rechten und linken Hand ausgehen, aufeinander zulaufen und sich dort überlagern. Und das kann man mathematisch zum Beispiel so beschreiben. Also ein Beispiel, dass unsere neue Welle Psi von x und t aussieht wie a mal, Klammer auf, Sinus kx minus Omega t plus, das wäre beispielsweise die Welle, die Sie mit Ihrer linken Hand erzeugen, wenn Sie gerne eine positive x-Richtung von Ihrer linken zu Ihrer rechten Hand definieren wollen, plus Sinus kx plus Omega t. Das wäre die Welle, die von Ihrer rechten Hand nach links läuft. Und jetzt sehen Sie, durch diese Addition gehe ich davon aus, dass Sie mit beiden Händen gleich stark plätschern, deswegen die Amplitude bei beiden Wellen gleich ist. Und ich gehe auch davon aus, dass Sie beide Wellen mit der gleichen Frequenz erzeugen. Und dann sehen Sie jetzt hier die Überlagerung von der Welle, die von links kommt, und die Welle, die von rechts kommt. Jetzt können wir da ein bisschen weiterrechnen. Können wir ein Additionstheorem aus der Trigonometrie anwenden, nämlich der Sinus von Alpha plus oder minus Beta kann auch umgeschrieben werden als der Sinus Alpha mal der Cosinus Beta plus oder minus der Cosinus Alpha mal der Sinus Beta. Dieses Theorem hätten Sie zum Beispiel im Taschenbuch der Mathematik von Bronstein finden können, oder Sie vertrauen mir einfach. Und wenn Sie dieses, wenn Sie das anwenden, dann sehen Sie, wir haben hier oben in der Formulierung der interferierenden Wellen ein also die Sinusfunktion, und die wenden wir jetzt an, oder wir wenden dieses Theorem an, um diese Sinusfunktion umzuformen, und daraus folgt dann Psi von x und t ist a mal, große Klammer auf, und dann übersetzen wir den Sinus mit der Summe im Argument als Sinus kx mal Cosinus Omega t minus Cosinus kx mal Sinus Omega t. Wir mussten hier ein Minus schreiben, weil hier im Argument des ersten Sinus auch ein Minus auftaucht. Und jetzt geht es weiter mit plus Sinus kx Cosinus Omega t plus Cosinus kx Sinus Omega t, große Klammer zu. Und in diesem Ausdruck können wir jetzt ein bisschen aufräumen, da fallen Terme weg und welche ergänzen sich, sodass wir als Ergebnis erhalten 2 mal die Amplitude Sinus kx minus mal Cosinus Omega t. Und dieses Ergebnis können wir ein bisschen analysieren, aber vielleicht können Sie erstmal sagen, erkennen Sie, was das ist? Also können Sie das Wellenbild zwischen Ihren Händen vorhersehen? Vielleicht forme ich noch einen Schritt um, dann ist es mir, also dann wird es mir wichtig, dass Sie es erkennen. Ich würde gerne all das hier vorne zusammenfassen zu einer Funktion, die ich Phi nenne und die von x abhängig ist. Und dann lässt sich das schreiben als Phi von x mal Cosinus Omega t. Das ist das Phänomen einer stehenden Welle. Bei einer stehenden Welle, erinnern Sie sich vielleicht, sind die Knotenpunkte fix. Das heißt, es gibt Stellen, an denen der Wasserspiegel in der Badewanne immer auf dem gleichen mittleren Niveau bleibt. Und zwischen den Wellenknoten sind die Wellenbäuche, bei denen die Welle also in ihrer Auslenkung schwankt von hohen zu tiefen Werten über die ganze Amplitude. Sie sehen das an diesem Ausdruck hier. Phi von x ist in unserem Fall eine Sinusfunktion. Ich versuche das gerade mal aufzuzeichnen. Diese Sinusfunktion sieht so aus. Und diese Sinusfunktion Phi von x, die ist erstmal nicht zeitabhängig, wird jetzt moduliert mit Cosinus Omega t. Cosinus Omega t ist zum Zeitpunkt t gleich 0, 1. Das heißt, das hier ist der Zeitpunkt t gleich 0. Und wenn Sie jetzt die Zeit voranschreiten lassen, dann sehen Sie eben, dass der Cosinus mit wachsendem t jetzt Werte annimmt, die zunächst kleiner sind als 1. Dann wird diese Welle eben entsprechend ihre Amplitude verringern. Irgendwie so. Dann wird dieser Cosinus irgendwann mal 0 werden. Dann haben Sie sozusagen eine gerade Wasserfläche. Und dann wird irgendwann dieser Cosinus Omega t auch negative Werte annehmen, bis hin zu minus 1. Und dann haben Sie irgendwann das invertierte Bild. Also Sie sehen, glaube ich, jetzt schon an dieser Zeichnung ziemlich gut, was passiert. Sie haben feste Knotenpunkte, an denen passiert gar nichts. Und Sie haben eben dazwischen diese Wellenbäuche, die oszillieren. Und das ist eine typische stehende Welle, die Sie bekommen, wenn Sie zwei Wellen mit gleicher Frequenz in entgegengesetzter Ausbreitungsrichtung überlagern. Ein sehr schönes anderes Beispiel dafür ist, wenn Sie sich zum Beispiel die Reflexion von Wellen an der Konstanzer Hafenmauer anschauen. Die Welle läuft an, wird reflektiert und damit haben Sie praktisch zwei gegenläufige Wellen gleicher Amplitude und Frequenz und dann bilden sich solche stehende Wellenmuster aus. Es ist für mich eine große Freude, dass ich die Ausbildung im Hochseesegeln, im Hochschulsport der Uni Konstanz leiten darf. Da waren wir jetzt gerade vor Ostern 2 Wochen auf einem Adria-Turn und da haben wir sozusagen etwas unangenehme Bekanntschaft machen können mit solchen stehenden Wellen. Da sind wir nämlich vor einer Steilküste entlang gesegelt mit auflaufender Welle. Die wurde reflektiert und dann bildet sich eben so ein sehr unangenehmes stehendes Wellenmuster. Sieht hübsch aus, macht aber seekrank. Und das könnte man zum Beispiel mit sowas wie Phi von x mal Cosinus Omega t schreiben. Meine Damen und Herren, wir werden in der Quantenmechanik, beginnend ab Kapitel 2, permanent mit irgendwelchen Wellen zu tun haben, quantenmechanischen Wellen, die alle diese Form haben. Irgendeine Ortsabhängigkeit und dann im Sinne einer stehenden Welle moduliert mit der Zeit. Das wird sehr, sehr wichtig werden. Vielleicht machen wir es so, dass ich eben die Tafel wische und Sie sich überlegen, ob Sie dazu irgendwas fragen können. Wenn Sie irgendwas zu dem fragen wollen, was an der Tafel steht, dann wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie es jetzt tun könnten. Okay, die Frage, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, war eine subtile Kritik an meinem Tafelbild, die ich leider so akzeptieren muss. Also ich sollte zeigen, was ich da eigentlich aufgeschrieben habe. Das hier ist die Funktion Psi. Das ist die x-Achse und die verschiedenen Farben sind verschiedene Zeiten. Also sprich, weiß war der Zeitpunkt t gleich 0. Zum Zeitpunkt t gleich 0 ist Cosinus Omega t 1. Das heißt, die weiße Funktion ist gleichzeitig auch Phi von x, einfach multipliziert mit 1. Und die grüne Funktion ist ein Zeitpunkt t 1 größer 0. und die Zeit, die orange Kurve ist ein Zeitpunkt T2 größer T1. Vielen Dank. So, hier sehen Sie nochmal im Bild das Gleiche, was ich Ihnen gerade versucht hatte aufzumalen, nur in schön. Das ist die zeitliche Entwicklung einer stehenden Welle an verschiedenen oder aufgetragen über den Ort zu verschiedenen Zeiten. Sie sehen hier zum Zeitpunkt t gleich 0 sehen wir einen sinusförmigen Verlauf dieser Welle und dann geht es hier nach unten hin in der Zeit voran in Bruchteilen von groß T der Periodendauer und nach einer Periodendauer groß T sieht die Welle genauso wieder aus, wie sie am Anfang auch aussah. Und dann sehen Sie eben, dass wir zum Zeitpunkt T Viertel und 3 Viertel T sehen wir eben, ist der Cosinus Omega T gerade 0, da sehen Sie nur eine flache Linie und ansonsten sehen Sie, dass die Knotenpunkte, die hier durch diese schraffierten Linien da nochmal fürs Auge besser zu erkennen sind, die bleiben eben fix und zwischen zwei solchen Knotenpunkten oszilliert die Welle von negativen Werten zu weniger negativen Werten, zu kleinen positiven Werten, zu größeren positiven Werten, wieder zu Null, wieder zu negativen Werten. Also das ist nochmal einfach eine andere Darstellung der stehenden Welle. Diese sinusförmige Welle, Sie haben eine Frage, vielen Dank. Die Frage war, ich habe behauptet, die Wellen würden sich störungsfrei überlagern, aber bei der Interferenz scheint ja doch irgendwas zu passieren. Was ich gemeint habe ist, dass die Wellen praktisch durcheinander durchlaufen. Also wenn Sie vielleicht sich vorstellen, Sie haben zwei sehr kurze Wellenerregungsphasen, indem Sie zum Beispiel zwei Steine in den See werfen, dann laufen konzentrische Wellen von der Einschlagstelle des Stein 1 sozusagen in alle Richtungen auseinander, genauso von Stein 2. Dann kommt es zwischendurch zu Interferenz, aber nach dieser Interferenz laufen die Wellen einfach so weiter, als hätte es diese Interferenz nicht gegeben. Das hatte ich gemeint mit störungsfrei. In der Interferenzphase selbst ändert sich das Wellenmuster natürlich durch die Überlagerung. Vielen Dank. Ich hatte Ihnen jetzt der Einfachheit halber eine sinusförmige Welle aufgeschrieben, von der ich behauptet habe, dass sie im Prinzip im Ort unendlich ausgedehnt ist. Also wenn ich sage, eine Welle ist sinusförmig, dann beginnt die irgendwo weit, weit draußen am Ende des Universums mit ihrem Sinuszug und geht bis zum anderen Ende des Universums in einem Sinuszug durch. Tatsächlich sind reale Wellen üblicherweise komplizierter. Und deswegen ist die Sinusfunktion nur eine von unendlich vielen Möglichkeiten, wie Wellen aussehen können. Und um dem Ganzen ein bisschen systematischer auf die Spur zu gehen, möchte ich Ihnen gerne die klassische nicht-dispersive Wellengleichung vorstellen. Klassisch heißt, es geht um klassische Wellen, Schallwellen, Wasserwellen, mechanische Wellen. Und nicht dispersiv bezieht sich auf ein nicht dispersives Medium. Das heißt, alle oder Wellen aller Frequenzen sollen sich mit der gleichen Geschwindigkeit ausbreiten. Das ist im Allgemeinen eine Näherung, aber keine so unvernünftige. Also nehmen Sie zum Beispiel an, dass sich die Schallwellen, die sich aus diesen Lautsprechern auf Sie zubewegen, mit der gleichen Schallgeschwindigkeit bewegen, egal ob die Frequenz gerade hoch oder tief ist. Das ist sozusagen eine der Ansätze, die diese klassische nicht-dispersive Wellengleichung annimmt. Also vielleicht unter dem Stichwort Ausbreitung von Wellen. Und dann hätten wir die klassische nicht dispersive Wellengleichung. Und diese Wellengleichung sieht so aus: d Quadrat Psi von x und t nach dx Quadrat ist gleich 1 durch v Quadrat d Quadrat Psi von x und t nach dt Quadrat. Und diese Gleichung fällt an dieser Stelle vom Himmel. Mir ist aber erstmal wichtiger, sie in ihren Bestandteilen zu analysieren. Sie erinnern sich mit großem Enthusiasmus an Ihre Mathematikvorlesung, wo Sie diese partiellen Ableitungen besprochen haben. Fragezeichen. Das haben Sie gemacht. Und in dem Fall hier haben wir eine Funktion Psi von x und t, die nur von zwei Variablen abhängt, nämlich von x und von t. Und wenn ich die zweifache partielle Ableitung nach x bilde, heißt das, dass ich die Zeit t konstant halte. Während ich hier auf der rechten Seite die zweifache partielle Ableitung nach der Zeit bilde und den Ort konstant halte. Diese klassische nicht-dispersive Wellengleichung ist eine Differentialgleichung. Was sind denn die Lösungen für diese Differentialgleichung? Allgemein, ohne dass Sie die jetzt genau benennen, also stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie sehen diese klassische nicht-dispersive Wellengleichung und Ihnen möchte jemand die Lösung verkaufen. Jetzt müssten Sie irgendein Gespür dafür haben, ob die Lösung, die Sie da verkauft bekommen, die richtige ist. Also diese Lösung könnte zum Beispiel eine Zahl sein, 42. Oder es könnten viele Zahlen sein, 2, 4, 6, 8, 10. Oder was wäre denn die Lösung einer solchen Differentialgleichung? Ja, bitte. Okay, hier wäre der Vorschlag, einen x- und einen t-Wert in Form eines Vektors. Sie würden eine Sinusfunktion erwarten. Vielleicht lassen Sie sich mal so formulieren. Eine Differentialgleichung ist eine Gleichung für Funktionen, nämlich in dem Fall ist die gesuchte Funktion Psi von x und t. Und was wir jetzt suchen, ist die Menge der Funktionen Psi von x und t, die diese Gleichung erfüllen. Also wenn Sie die Lösung dieser Differentialgleichung kaufen wollten, dann würden Sie vom Verkäufer erwarten, dass der Ihnen viele, Klammer auf, ich verrate Ihnen jetzt unendlich viele, Klammer zu, Funktionen Psi von x und t nennt, die diese Gleichung erfüllen. Und in der Tat ist eine davon die Sinusfunktion, die wir vorhin an der Tafel geschrieben hatten. Aber es ist halt nur eine von unendlich vielen. Vielleicht lassen Sie mich nochmal die Erinnerung an Differentialgleichungen nochmal ein bisschen wachrütteln. Also als Art Einschub. Ein Beispiel für eine Differentialgleichung. Und die könnte zum Beispiel sein, ich suche Funktionen f von x, die gleich sind minus f Strich von x. Das wäre eine typische Differentialgleichung. Und übrigens im Rahmen dieser Veranstaltung können Sie davon ausgehen, dass die Differentialgleichungen, die drankommen, oft so einfach sind, dass Sie die Lösung einfach raten können. Sie müssten sich nur auf das Spielchen einlassen. Also hier ist es ähnlich. Eine Lösung für diese Differentialgleichung könnte sein, dass f von x gerade e hoch minus x ist. Wenn jemand behauptet, dass das die Lösung, also ich schreibe vielleicht nochmal hier vor sich, aber davor, das ist die Differentialgleichung f von x ist minus f' von x. Und die behauptete Lösung ist, dass eine der Lösungen dieser Differentialgleichung f von x gleich e hoch minus x sei. Und wenn Sie das überprüfen wollen, dann können Sie die Probe machen. Sie setzen auf der linken Seite der Differentialgleichung f von x ein, das ist e hoch minus x. Und auf der rechten Seite bilden Sie minus die Ableitung der Funktion, also minus, Klammer auf, d nach dx e hoch minus x. Und das können Sie jetzt ausrechnen. Die Ableitung von e hoch minus x ist minus e hoch minus x. Sie ziehen den Vorfaktor aus dem Exponentialterm nach vorne. Und dieses Minus zusammen mit diesem Minus gibt ein Plus. Das heißt, es ist e hoch minus x. Und Sie sehen, das stimmt. Diese Funktion e hoch minus x ist eine Lösung der Differentialgleichung f von x ist gleich minus f' von x. Ich zeige Ihnen auch eine Lösung für diese Differentialgleichung hier. Also Einschubende. Eine, und das unterstreiche ich mal, weil es eben unendlich viele gibt, eine Lösung der Wellengleichung könnte sein Psi von x und t ist a mal Sinus kx minus Omega t. Und das müsste ich jetzt einer Probe unterziehen. Und dazu gehe ich nochmal in die klassische nicht dispersive Wellengleichung. Und ich müsste jetzt für die Funktion Psi von x und t sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite die Funktion a mal Sinus kx minus Omega t einsetzen und würde dann hoffentlich sehen, dass die Probe aufgeht. Dazu brauche ich also zunächst mal d Psi von x und t nach dx. Und das ist also die einfache Ableitung dieser Funktion hier nach x. Der Sinus abgeleitet gibt den Cosinus. Das heißt, ich hätte sowas wie a mal Cosinus kx minus Omega t. Aber wir müssen hier die Kettenregel anwenden. Das ist ja sozusagen nur die äußere Funktion. Jetzt muss ich hier noch die Ableitung der inneren Funktion, also des Arguments des Sinus, dazu multiplizieren. Und die Ableitung von kx minus Omega t nach x ist gerade k. Das heißt, das Ganze multipliziere ich jetzt noch mit k. Das wäre also die einfache Ableitung von Psi nach x. Ich brauche aber die zweifache Ableitung von Psi nach x. Deswegen leite ich diesen Term gleich nochmal ab und bekomme d Psi von x und t, Entschuldigung, d Quadrat Psi von x und t nach dx Quadrat. Und dazu muss ich den Cosinus ableiten. Der Cosinus abgeleitet gibt den Minus Sinus. Das heißt, ich bekomme minus a mal Sinus kx minus Omega t. Das k steht noch von vorhin da und ich muss aber auch jetzt hier wieder die Kettenregel anwenden, nochmal das Argument des Sinus nach dem x ableiten, sodass ich hier ein k Quadrat bekomme. Genau das gleiche Spielchen müsste ich machen für die zweifache Ableitung nach der Zeit. Die brauche ich auf der rechten Seite. Da würde ich den Zwischenschritt mal überspringen und würde direkt d Quadrat Psi von x und t nach dt Quadrat aufschreiben. Und das ist dann ein ganz ähnlicher Ausdruck mit dem Unterschied, dass ich bei der Ableitung nach der Zeit des Arguments bekomme ich keinen Faktor k, sondern einen Faktor Omega. Und ich muss doch das negative Vorzeichen mit berücksichtigen, sodass ich dann ein Minus Omega Quadrat a mal Sinus kx minus Omega t erhalte. Und das schlussendlich kann ich jetzt einsetzen in die klassische nicht-dispersive Wellengleichung. Und auf der linken Seite muss ich dann die zweifache Ableitung nach dem Ort aufschreiben. Das ist also ein Minus a k Quadrat Sinus kx minus Omega t. Und auf der rechten Seite kann ich zunächst mal das 1 durch v Quadrat einfach aus der klassischen nicht-dispersiven Wellengleichung abschreiben und setze jetzt die zweifache Ableitung nach der Zeit, also diesen Ausdruck hier ein. Da gibt es zunächst mal ein Minus, das schreibe ich hier vor den Bruch, ein Minus, und dann habe ich noch ein Omega Quadrat a Sinus kx minus Omega t. Und Sie sehen, dass ganz ordentlich aussieht. Die linke und die rechte Seite sind dann die gleiche, wenn v, die Ausbreitungsgeschwindigkeit, gerade Omega durch k ist. Und wenn Sie das noch umschreiben wollen, dann ist das 2 Pi Nü, das wäre das Omega, geteilt durch 2 Pi 1 durch Lambda, das wäre das K, und das ist gerade Nü mal Lambda, und das hätten Sie auch, glaube ich, aus Ihrem Physikunterricht erwartet, dass sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit so darstellen lässt. Das heißt also, Probe ist erfüllt. Tatsächlich ist die sinusförmige Welle eine Lösung der klassischen nicht-dispersiven Wellengleichung. Das ist gut, sonst wären die ersten 20 Minuten der heutigen Vorlesung in den Sand gesetzt gewesen. Wir haben an der Universität einen Vorlesungsmodus, der ja immer diese 90-Minuten-Blöcke vorsieht. Tatsächlich ist nach allem, was wir aus der Didaktikforschung wissen, klar, dass Ihre Aufmerksamkeit bereits nach sowas wie 12 Minuten runtergeht. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt sowas wie 5 Minuten Pause machen, vielleicht bis 8 nach oder sowas, und dann würde ich hier wieder einsetzen. Willkommen zurück aus unserer kurzen Pause. Hier an der Tafel steht noch die Differentialgleichung, die klassische nicht-dispersive Wellengleichung, die sagt, so breiten sich Wellen aus. Und wir hatten gesehen, dass für diese Differentialgleichung, bei der wir die Funktion Psi von x und t suchen, die diese Gleichung erfüllen, eine der möglichen Lösungen die Form Psi von x und t ist gleich a mal Sinus kx minus Omega t ist. Und wir hatten gesehen, dass das genau dann so ist, wenn v die Ausbreitungsgeschwindigkeit gegeben ist als Omega durch k oder μ mal Lambda. Und dazu, glaube ich, gab es jetzt noch eine spezielle Frage. Okay, die Frage war, wofür steht v? Das habe ich jetzt gerade auch nochmal gesagt. Das ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle. Und Sie sehen eben, dass für klassische Wellen als Ausbreitungsgeschwindigkeit gilt, dass die eben gegeben ist durch μ mal Lambda. Oder mit anderen Worten, da wir davon ausgehen, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit in nicht-dispersiven Medien konstant ist für alle Frequenzen, heißt das, wenn Sie beispielsweise mit Ihren Händen in der Badewanne schnell plätschern mit einer hohen Frequenz, dann erzeugen Sie Wellen mit einer kurzen Wellenlänge und umgekehrt. Okay. Dann würde ich gerne einsteigen mit der Beschreibung von Wellen mit Hilfe von komplexen Zahlen. Das ist etwas, was wir in der Quantenmechanik sehr, sehr häufig benötigen werden. Wellenbeschreibung mit komplexen Zahlen und weil sie jetzt gerade so schön im Flow sind, würde ich gerne wieder mit der Sinuswelle starten. Wir gehen also aus von Psi von x und t ist gleich a mal Sinus kx minus Omega t. Und lassen Sie mich jetzt bitte an dieser Stelle hier noch einen Phasenfaktor plus Phi einfügen. Das hat noch nichts mit komplexen Zahlen zu tun, sondern ermöglicht Ihnen dafür zu sorgen, dass Ihre sinusförmige Welle nicht immer eine Nullstelle am Nullpunkt haben muss. Ja, also wir hatten vorhin gesehen, dass der Sinus eben dann 0 wird, wenn das Argument 0 ist, sodass Sie bei t gleich 0 und x gleich 0 bei der Beschreibung ohne dieses Phi hier immer eine Nullstelle bei Psi 0, 0 bekommen. Und durch diesen Phasenfaktor Phi können Sie eben die Welle sozusagen auf der x-Achse noch verschieben, sodass Sie beliebige Phasen am Nullpunkt einstellen können. Das können Sie umschreiben, auch in einen Kosinus. Das ist nämlich a mal Kosinus kx minus Omega t plus Phi minus Pi halbe. Einfach aufgrund der Tatsache, dass der Sinus und der Kosinus zwei Funktionen sind, die gerade um Pi halbe Phasen verschoben sind. Und jetzt können Sie Phi minus Pi halbe noch zusammenfassen, wenn Sie das möchten, zu Phi Strich. Und dann können Sie diese Form auch schreiben als A mal Kosinus Kx minus Omega T plus Phi Strich. Und jetzt würden wir gerne das Ganze als komplex oder mit komplexen Zahlen beschreiben. Und also vielleicht nochmal eine schnelle Erinnerung an komplexe Zahlen, Einschub komplexe Zahlen. Die komplexen Zahlen haben Sie wahrscheinlich kennengelernt als was ist eigentlich die Wurzel von minus 1? Sie suchen also eine Zahl, die mit sich selbst quadriert minus 1 ergibt und die Antwort darauf ist i, denn i Quadrat ist minus 1. Sie haben dann komplexe Zahlen wahrscheinlich kennengelernt als komplexe Zahl c ist Realteil a plus i mal Imaginärteil b, wobei a und b reell sind. Und vielleicht haben Sie auch die Schreibweise gesehen, c, die komplexe Zahl c kann auch geschrieben werden als r mal e hoch i Theta. Vielleicht würde ich an dieser Stelle mal eben mit Ihnen in Form eines Quizzes schauen, wie klar Ihnen das ist. Und würde Sie bitten, über diesen QR-Code sich eben mal einzuwählen. Ich zeige Ihnen auch gleich sonst nochmal, wenn Sie ihn noch nicht haben. Und dann würden wir zu dieser Frage hier hüpfen und auch die Abstimmung beginnen. Nämlich die Frage, Was ist die komplexe Zahl i in Polarkoordinaten? Z ist r mal e hoch i 4. Und Sie sehen die möglichen Lösungen hier eingeblendet. Nämlich Antwort A ist i mal e hoch minus pi halbe i. B ist 1 mal e hoch minus pi halbe i. C ist 42. Und D ist, ich weiß nicht so recht, warum es so springt, D ist e hoch pi halbe i. Können Sie da jetzt irgendwas auswählen? Ja, dann würde mich doch Ihre Meinung dazu interessieren. Also nur wenige von Ihnen glauben, dass die Antwort C richtig ist. Nur wenige glauben von Ihnen, dass die Antwort A richtig ist. Sie sind sich aber nicht so sicher, ob Antwort B oder D richtig ist. Und jetzt hat mir meine Instructional Designerin Folgendes erklärt. Wir machen jetzt ein Peer-Assisted Learning. Das heißt, Sie bekommen jetzt 3 Minuten Zeit, um die Person, die in Ihrer Nähe sitzt, von Ihrer Lösung zu überzeugen. Und die Idee dabei ist, dass Sie sich mit Ihrem besseren Argument durchsetzen, wir dann die Abstimmung wiederholen und dann hoffentlich sich das Abstimmungsergebnis zum richtigen Ergebnis hin verbessert. Bitte schön. Ja, und also ich muss ihr recht geben, ja, also tatsächlich ist e hoch pi halbe i die richtige Lösung. Ich erzähle gleich auch noch was dazu. Darf ich mal kurz ein Feedback so einfach klassisch mündlich erfragen? Finden Sie sowas witzig? Nervt es Sie? Machen wir damit weiter? Sie finden es gut, okay. Gut, dann, also vielleicht das Bildchen, was Sie auch benutzt haben in Ihrer Diskussion, könnte zum Beispiel die komplexe Zahlenebene sein, bei der Sie typischerweise den Imaginärteil auf die Y-Achse und den Realteil auf die X-Achse malen und dann die komplexe Zahl C in dieser komplexen Zahlenebene darstellen, durch einen Abstand vom Ursprung und durch diesen Winkel Theta hier. Und dann sehen Sie eben, wenn dieser Winkel Theta 90 Grad ist, also Pi halbe, landen Sie gerade auf der imaginären Achse. Und wenn Sie dann den Radius R noch als 1 wählen, dann kommen Sie genau hier bei I raus. Und deswegen ist I gegeben als 1 mal, und das war in der Lösung unterdrückt, 1 mal E hoch I Pi halbe. Oder Sie können das Ganze auch noch umschreiben als E hoch I Alpha ist gleich Cosinus Alpha plus I mal Sinus Alpha. Das entspricht dem Bildchen mit der komplexen Zahlenebene. Und das R hier, also der Abstand vom Ursprung, ergibt sich als Wurzel aus Realteil im Quadrat plus Imaginärteil im Quadrat. Und mit all diesen Informationen können wir jetzt zurückgehen zu unserer Funktion hier, die wir als Wellenfunktion aufgeschrieben hatten, nämlich a mal Cosinus kx minus Omega t plus Phi Strich. Und das können wir jetzt komplex schreiben als Psi von x und t ist der Realteil von a mal e hoch i, Klammer auf, kx minus Omega t plus Phi Strich, Klammer zu, Klammer zu. Und das kann man vielleicht verstehen, wenn man sieht, dass das Argument Theta oder, Entschuldigung, das Argument der E-Funktion sich verändert, sich also Theta verändert und wir dadurch in der, Entschuldigung, ich gehe vielleicht nochmal einfacher. Wir schreiben Psi von x und t als komplexe Exponentialfunktion und nehmen davon den Realteil. Die komplexe Exponentialfunktion ändert sich in Abhängigkeit von x und t. Sie sehen, dass diese komplexe Exponentialfunktion die Form hat e hoch i mal irgendwas. E hoch i mal irgendwas ist genau diese komplexe Zahl, dieses irgendwas entspricht diesem Winkel Theta an der komplexen Zahlenebene. Das heißt, wenn Sie jetzt dieses Argument kx minus Omega t plus phi ändern, ändern Sie Theta. Was wir nicht ändern, ist der Vorfaktor vor der Exponentialfunktion. Das würde hier in dieser Darstellung diesem r entsprechen, das bleibt konstant. Das heißt, ein Durchlaufen dieses Arguments in der komplexen Exponentialfunktion entspricht einer Rotation in der komplexen Zahlenebene mit festem Abstand r hier im Kreis herum mit durchlaufenden Winkeln Theta. Okay? Davon gucken Sie sich den Realteil an. Und Sie sehen jetzt, dass dieser Realteil oszilliert, beginnend hier mit dem Maximum. Und wenn wir jetzt hier rotieren, wird der Realteil immer kleiner. Wir rotieren weiter. Ich rotiere hier herum. Und Sie sehen, dass der Realteil abnimmt bis auf 0. Der Realteil wird negativ. Der Realteil geht wieder auf 0, der Realteil wird wieder positiv. Das heißt, das hier entspricht gerade der Kosinusschwingung, die wir hier oben noch aufgeschrieben hatten. Und also wenn Sie es schick finden, könnten Sie eben zum Beispiel Bodenseewellen oder die Wellen in Ihrer Badewanne mit diesem Ausdruck, nämlich dem Realteil dieser komplexen Exponentialfunktion, beschreiben. Dazu haben Sie eine Frage. Okay, und jetzt kommt die Frage, wozu brauchen wir den Imaginärteil? Den brauchen wir für die Beschreibung der klassischen Welle gar nicht. Den eliminieren wir. Aber, und das ist jetzt der wichtige Schritt in die Zukunft, in aller Regel sind quantenmechanische Wellen komplex. Das heißt, wir werden in der Quantenmechanik darauf verzichten, den Realteil von irgendetwas zu bilden, sondern werden einfach nur bei der komplexen Wellendarstellung bleiben. Aber die Bildung des Realteils gibt Ihnen die Chance, den Bezug zur klassischen Welle noch zu halten. Aber eben im Allgemeinen sind quantenmechanische Wellen komplex. Und deswegen verwenden wir eben diese komplexe Exponentialfunktion. Also in der Quantenmechanik würde Psi von x und t oft geschrieben werden als a mal e hoch i kx minus Omega t plus Phi Strich. Die Frage war, welche Bedeutung hat das hier? Das ist eine wichtige Frage. Das hier ist kein Vorfaktor, sondern das soll bedeuten, nimm den Realteil von dem, was in der Klammer steht. Also, vielleicht nochmal ganz klar an diesem Bildchen gezeigt. Wenn das die komplexe Zahl c ist und Sie bekommen die Aufgabe, bilde den Realteil von c, dann gucken Sie sich an, was ist der Realteil von c? Das ist das hier. Und der Imaginärteil von c wäre das hier. Also das hier ist der Realteil von c. Und bei Psi von x und t nehmen wir den Realteil von dieser ganzen komplexen Funktion. Wenn wir das Argument der komplexen e-Funktion ändern, rotiert unsere komplexe Zahl c in der komplexen Zahlenebene. Wir nehmen jemals davon den Realteil. Zu diesem Punkt ist der Realteil maximal. Zu diesem Zeitpunkt hier ist der Realteil eben kleiner geworden. Zu diesem Zeitpunkt ist der Realteil 0. Zu diesem Zeitpunkt ist der Realteil maximal negativ und so weiter. Und dieses Oszillieren des Realteils wird, und das ist gerade der Clou, durch die Kosinusfunktion beschrieben, die wir als Ausgangspunkt gewählt hatten. Ich würde Sie jetzt gerne mitnehmen, nochmal auf einen Überblick über Größenverhältnisse in unserem Universum. Und das Ganze ist mit dieser ganz offensichtlich mit Google-Werbung versehenen Webseite möglich. Das Ganze macht mir jetzt großen Spaß, weil ich da jetzt durchscrollen kann. Es macht für Sie viel mehr Spaß, wenn Sie selbst durchscrollen können. Und deswegen ist das auch ein dezenter Hinweis darauf, dass Sie auf der Elias-Seite auch weiterführende digitale Ergänzungen finden und unter anderem eben auch der Link auf diese Webseite. Was ich Ihnen gerne zeigen möchte, ist, dass wir irgendwo hier Größenordnung der Mensch haben, der offensichtlich etwas kleiner ist als eine Sonnenblume und auch vielleicht etwas kürzer als der Riesenregenwurm. Und wenn wir jetzt mal zu größeren Skalen rauszoomen, dann sehen wir eben, wie wir uns im Universum eingliedern. Also da sehen Sie jetzt die Größen von Elefanten und Giraffen oder offensichtlich einem großen Kaktus. Es gibt auch große Dinosaurier und große Flugzeuge. Freiheitsstatue sehen Sie. So, und das ist sozusagen das, wo wir uns so üblicherweise drin bewegen. Dann haben wir auch große Gebäude, große Gebilde. Also jetzt kommen wir irgendwo hier zu Mount Everest oder der Marathonlänge. Und dann kommen wir schon gleich zur Größe von ganzen Staaten in der Megameterregion. Hier sind irgendwelche Monde, Ganymed oder auch unser Mond, Planeten. Asien ist ziemlich groß bezogen auf die Größe unseres Planeten. Und dann, wenn Sie weiter rauskommen, dann kommen eben auch größere Planeten. Dann sehen Sie irgendwelche Sterne, also Sonnen. Sie sehen dann, da kann man weit raus scrollen zu irgendwelchen astronomischen. Ah, hier vielleicht noch der Lichttag, das ist vielleicht noch witzig. Also wie weit kommt das Licht an einem Tag? Und dann sehen Sie eben weitere astronomische Gebilde hier. Alpha Centauri als nächstliegender Stern neben unserem Sonnensystem. Das Lichtjahr. Ist alles ganz, ganz hübsch. Also Sie sehen, wir kommen da sehr weit in der Größenskala raus. Hier kommt die Zwerggalaxie ins Spiel. Und da ist unsere Milchstraße aufgetaucht, Entschuldigung, in der wir uns irgendwo befinden, links oben die Milchstraße. Naja, mit all diesen faszinierenden Sachen werden wir uns in dieser Veranstaltung nicht beschäftigen, sondern wir werden in die andere Richtung gehen. Also gehen wir wieder zurück, irgendwo tief da drin, bei Rhode Island irgendwo. So, hier kommt irgendwo der Mensch. Wo ist er? Da ist er. Und wir gehen jetzt eben Richtung kleinere Elemente. Der Basketball, die Spitzmaus, die Kaffeebohne, das Reiskorn, die Ameise. Wir gehen viel weiter am Pantoffeltierchen vorbei, bei auch an der menschlichen Eizelle und der Breite des Menschenhaars. Auch Nebeltröpfchen interessieren uns noch nicht. Die Chromosomen. Hier sind wir im Mikrometerbereich, im Bereich von Viren. Da kommen wir in den Bereich, das kleinste sichtbare Ding, was wir mit dem optischen Mikroskop noch sehen können. Dann kommt hier DNA, Doppellipidschicht, Phospholipide. Das ist alles noch zu groß für uns. Jetzt kommen hier schon die Moleküle. Und hier kommen wir irgendwo jetzt in den Bereich des Wasserstoffmoleküls. Wasserstoffatom, Heliumatom. Und das ist so der Größenordnungsbereich, mit dem wir uns beschäftigen. Man kann natürlich auch noch weiter reingehen. Sie sehen, dann kommt hier irgendwie kommen die Atomkerne. Und dann kommen hier unten dann irgendwo die Elementarteilchen, die Quarks. Und dann kommt hier unten nach den Quarks nicht mehr so sehr viel. Die Neutrinos kommen noch. Und dann wird es da ziemlich leer. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück zu der Größenskala, mit der wir uns hier beschäftigen. Also Quarks interessieren uns auch schon nicht mehr. der Heliumkern könnte uns interessieren, aber eigentlich, glaube ich, ist ein gutes Beispiel für das, womit wir uns beschäftigen, irgendwo das hier: Wasserstoffatom, Heliumatom, Moleküle, Elektronen. Und was mir jetzt wichtig ist, ist, dass man eben sowohl das Verhalten der Natur auf diesen ganz großen Größenskalen, also Galaxien, schwarze Löcher, nicht mehr klassisch beschreiben kann. Und man kann eben das Verhalten von Bestandteilen von Atomen nicht mehr klassisch beschreiben. Die Theorie, die Sie brauchen, um das Verhalten von Galaxien und schwarzen Löchern zu beschreiben, ist die Relativitätstheorie. Und die Theorie, die Sie brauchen, um das Verhalten von Elektronen oder Atomkernen zu beschreiben, ist die Quantenmechanik. Die beiden lassen sich nicht zusammenführen. Dadurch wissen wir, dass beide Theorien sicher falsch sind. Und das ist das, was Sie vielleicht lesen, wenn Sie lesen, wir sind auf der Suche nach der Weltformel. Wir suchen eine Theorie, mit der wir sowohl das Verhalten von Galaxien als auch das Verhalten von Atombestandteilen beschreiben können. Und das haben wir noch nicht. Wir haben aber etwas, mit dem man sehr, sehr gut das Verhalten von Atombestandteilen beschreiben kann, nämlich die Quantenmechanik. Und darum soll es in dieser Veranstaltung gehen. Und als ersten Einstieg ist es mir wichtig, Ihnen nochmal darzustellen, wo stößt man denn an die Grenzen der klassischen Beschreibung? Oder warum braucht es überhaupt Quantenmechanik? Und dazu wische ich kurz die Tafel. Und lade Sie aber nochmal herzlich ein, mit diesem und anderen der digitalen Tools, die wir für Sie zusammengesucht haben, auch ein bisschen zu spielen. Wie soll ich sagen, es ist wie Sendung mit der Maus, macht Spaß und ist lehrreich. Damit bin ich in Kapitel 2, warum Quantenmechanik? Und das erste Beispiel, was ich nennen möchte, ist vielleicht das bekannteste Dilemma der klassischen Physik, nämlich die Frage, kann es überhaupt stabile Atome geben? Und dazu möchte ich gerne noch mal kurz mit Ihnen besprechen oder Sie noch mal daran erinnern, dass Sie bereits wissen, was passiert, wenn geladene Teilchen oder wenn Ladung beschleunigt wird. Ein sehr typisches Beispiel ist, Sie nehmen einen Metallstab und beschleunigen die Ladungsträger in diesem Metallstab abwechselnd nach links und nach rechts, sodass sie so oszillieren. Das wäre das Beispiel einer Antenne. Und diese Antenne strahlt dann elektromagnetische Wellen ab. Das haben Sie vielleicht schon mal irgendwo gehört. Ein anderes Beispiel ist die Erzeugung von Synchrotronstrahlung. Da werden geladene Teilchen auf einer Ringbahn beschleunigt. Kennen Sie das nächstgelegene Synchrotron von Konstanz aus? Sagt Ihnen das was? Paul-Scherrer-Institut in der Schweiz, in Villingen. Oder auch Anker in Karlsruhe. Dort werden also auf großen Kreisbahnen geladene Teilchen im Kreis bewegt. Wenn sich etwas im Kreis bewegt, wird es beschleunigt, denn es ändert seine Richtung. Sie müssen eine Kraft ausüben, die Zentripetalkraft sozusagen, um das Teilchen auf seiner Kreisbahn zu halten. Und dabei strahlt dieses Teilchen eine elektromagnetische Welle ab. Und diese elektromagnetische Welle, die Synchrotronstrahlung, wird genutzt, um weitere Experimente zu machen. Das sage ich nur, damit Sie nochmal sich daran erinnern, beschleunigte Ladungen strahlen elektromagnetische Wellen ab. Und ein klassisches Atombild, beispielsweise für das Wasserstoffatom, sagt, wir haben ein positiv geladenes Proton und darum kreisend ein negativ geladenes Elektron. Und in einem klassischen Bild würden Sie sagen, das Elektron und das Proton sind unterschiedlich geladen. Aufgrund der Coulomb-Wechselwirkung, der elektrostatischen Wechselwirkung, ziehen diese beiden sich an. Gleichzeitig kann man vielleicht klassisch noch sagen, das Elektron bewegt sich wie eine Art, wie ein Planet auf dem Weg um die Sonne, um das Proton. Und die Zentrifugalkraft ist im Gleichgewicht mit der elektrostatischen Anziehung und dann bleibt das Elektron eben auf dieser Kreisbahn. Das wäre dieses Planetenmodell, was Sie vielleicht auch schon mal irgendwo gehört haben. Dieses Modell kann nicht tragen, denn wir hätten dabei ein geladenes Teilchen, das Elektron, auf einer Kreisbahn. Und wir können dann ausrechnen, dass dieses Elektron permanent elektromagnetische Strahlung aussenden würde und damit Energie verlieren würde, damit langsamer werden würde und dann irgendwann in den Atomkern stürzt. Und man kann ausrechnen, wie lange das dauert. Das sind Bruchteile von Sekunden. Das heißt, dieses klassische Bild ermöglicht es nicht, zu beschreiben, dass es stabile Atome gibt. Jetzt ist Ihnen mit Ihren Vorlieben, mit Ihrem Studiengang, den Sie gewählt haben, relativ klar, dass es sehr wohl stabile Atome gibt. Und Sie sehen aber jetzt auch, das lässt sich mit der klassischen Physik nicht beschreiben. Und das ist aus meiner Sicht der wichtigste Grund, warum wir an der Quantenmechanik nicht vorbeikommen, wenn wir jetzt uns mit Atomen und Molekülen beschäftigen, weil die klassische Physik eben diese gar nicht irgendwie beschreiben kann. Die Lösung dieses und vieler, vieler anderer Probleme ist die Quantenmechanik. Und diese Quantenmechanik zeichnet sich durch eigentlich zwei wichtige Ideen aus. Das ist einmal der Welle-Teilchen-Dualismus. Das heißt, wir können beschreiben oder wir können Experimente machen, mit denen wir nachweisen können, dass sich bestimmte Objekte oder bestimmte Dinge wie Wellen verhalten. Und wir können auch Experimente machen, dass sich die gleichen Dinge wie Teilchen verhalten. Die zwei berühmtesten Beispiele sind, Sie nehmen Licht und Sie können zeigen, dass sich Licht wie eine Welle verhält. Hätten Sie ein typisches Experiment parat, mit dem man zeigen kann, dass Licht sich wie eine Welle verhält? Ja? Ja, also typischerweise wäre Doppelspalt oder Einzelspalt oder sowas. Das haben Sie in irgendeinem Praktikum vielleicht auch mal gemacht? Nee, dann würde ich Ihnen da auch noch mal irgendwas zu zeigen. Also wenn Sie Licht auf einen Spalt fallen lassen, dann breitet sich das Licht so aus, wie es Wasserwellen tun, wenn Sie die durch eine Engstelle laufen lassen. Wie zum Beispiel die Atlantikwellen, die nach Gibraltar kommen, sich im Mittelmeer in bestimmten Mustern ausbreiten. Genauso breitet sich zum Beispiel Laserlicht aus, wenn Sie es durch einen Nanometer Spalt schicken. Das wäre ein Experiment, mit dem man zeigen kann, dass Licht Wellencharakter hat. Und witzigerweise kann man auch Experimente machen, mit denen man zeigen kann, dass Licht Teilchencharakter hat. Wie heißen denn die Lichtteilchen? Ja? Sind Photonen. Ja? Und wir können eben Experimente machen, insbesondere das Experiment, für das Einstein den Nobelpreis bekommen hat, photoelektrischer Effekt, wo man eben zeigen kann, dass Licht aus Teilchen besteht. Das ist etwas, was eben dieser Welle-Teilchen-Dualismus abbildet. Umgekehrt könnten wir eben etwas nennen, was Sie vielleicht klassischerweise eher als Teilchen abgespeichert haben, zum Beispiel Helium-Atomkerne. Da können Sie Experimente machen, mit denen Sie zeigen können, dass es Teilchen sind. Sie können einzelne Einschläge von Helium-Atomkernen auf irgendeinem Detektor registrieren und gleichzeitig können Sie aber Helium-Atomkerne auch durch irgendwelche Spalten schicken und sehen, dass sich deren Ausbreitungsmuster so darstellt, wie Sie es für Wellen erwarten würden. Das alles ist also dieser Welle-Teilchen-Dualismus. Und das andere ist die Quantelung von irgendwelchen Größen. Daher auch der Name Quantenmechanik. Ganz berühmt ist die Energiequantelung. Ein Atom kann nicht jede Menge von Energie aufnehmen, sondern eben immer nur in bestimmten diskreten Abständen. Und wenn Sie die Energieskala für so ein Atom aufzeichnen, dann sehen Sie eben, dass nur ganz bestimmte Energieniveaus zur Verfügung stehen und der Übergang von einem zum nächsten Energieniveau ist das, was dieser sprichwörtliche Quantensprung ist. Und an der Stelle sei mir noch die Bemerkung erlaubt, dass eben im populären Sprachgebrauch dieser Quantensprung völlig falsch verwendet wird. Also Sie kennen vielleicht, dass die Bildungsministerin von einem Quantensprung in der Bildungspolitik spricht. Und gemeint ist aber damit natürlich ein großer Schritt, tatsächlich ist ein Quantensprung der kleinstmögliche Schritt überhaupt nur möglich ist. Genau, und das, die Quantelung von bestimmten Eigenschaften und der Welle-Teilchen-Dualismus, das wird in der Quantenmechanik zusammengefügt. An dieser Stelle ist meine Zeit abgelaufen. Ich darf Ihnen herzlich für Ihr Kommen und Ihre Aufmerksamkeit danken. Freue mich, Sie am Freitag wiederzusehen. Dann, glaube ich, in irgendeinem anderen Raum. Da oder da, weiß nicht so genau. Und dann am Freitag auch die Übung. Denken Sie dran, geben Sie die Lösung für die Übungsblätter ab. Sie haben ab morgen ab 12 Uhr die Chance, auch das nächste Übungsblatt sich schon anzugucken. Und an dieser Stelle dann vielen Dank und bis Freitag.